Guten Morgen. Liebe Gemeinde, als ich das letzte Mal hier predigen sollte, war ich leider in Rom festgehalten worden. Diesmal bin ich gut behalten und auch wirklich hier. Ich war im Urlaub auf Korsika, es war sehr schön. Und ich denke, vielleicht waren einige von Ihnen auch weg. Vielleicht mal können wir es so mit Handzeichen. Wer war denn schon unterwegs irgendwo, hatte ein bisschen Sonne getankt? Es sind einige oder zumindest hier und hat Sonne getankt. Also viele von uns waren unterwegs. Der eine hat den Sommer im Ausland genossen oder vielleicht irgendwo in Deutschland. Der andere hat ihn hier zu Hause genossen. Und für die meisten ist der Sommer so eine Verschnaufpause im Jahr. Die Hälfte liegt hinter einem, jetzt schon ein bisschen mehr, circa 7/12. Und die Hälfte liegt noch vor einem. Und es gibt so Punkte im Leben eines Menschen, da ist man chronisch nostalgisch. Und da denkt man immer über das Vergangene nach. Das ist so an Silvester. So geht es mir zumindest immer. Ah, was ist gewesen? Was wird kommen? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich weniger gut gemacht? Und ich denke, es schadet nichts, auch mal in der Mitte des Jahres so eine kleine Verschnaufpause einzulegen und sich zu fragen, wie habe ich, um beim Thema Vertrauen zu bleiben, in meinem Vertrauen auf Gott das letzte halbe Jahr gelebt, beziehungsweise wie will ich das nächste halbe Jahr, was noch vor mir liegt, wie will ich das leben? Ich denke, es wäre schade, wenn wir an Silvester zurückblicken würden und sagen würden, Mensch, hätte ich doch im Sommer anders gehandelt. Oder eigentlich wollte ich doch das und das. Deswegen ist es gut, sich jetzt einfach einzulassen darauf und eine Neuausrichtung zu erfahren. Das ist, was ich mir aus tiefem Herzen wünsche für uns, dass wir offen sind für Gottes Wort und dass Gott uns eine neue Ausrichtung gibt. Und dass Gott zu uns spricht, das kann weder ich garantieren, das könnt ihr nicht garantieren, aber Fragen kostet bekanntlich nichts, deswegen bete ich. Herr Jesus Christus, du bist ein guter Gott und du bist ein Gott, der gerne gibt und du bist ein Gott, der Weisung für uns hat. Du bist ein Gott, der wirklich vertrauenswürdig ist und der um unser Vertrauen ringt. Und ich bitte dich, dass du wirklich zu uns redest durch diese Predigt, dass du dein Wort nutzt, um uns zu begegnen und dass wir offen sind, auf dich zu hören und dir zu folgen. In deinem Namen. Amen. Ich lese uns den Predigttext, den ich ausgewählt habe, aus Markus 4, die Verse 35 bis 41, die Stillung des Sturmes aus der Guten Nachricht Übersetzung. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Moment mal, wird jetzt hier der ein oder andere denken, warum um alles in der Welt wählt der Herr Schulze, wenn er schon einmal im halben Jahr predigt, diesen Bibeltext aus? Dieser Bibeltext ist auf der Ausgelutscht-Skala von Bibeltexten sehr weit oben, dicht hinter dem verlorenen Sohn, vielleicht noch ein bisschen vor der Speisung der 5000, aber man hat schon sehr viel dazu gehört. Gerade die Gemeindekinder kennen wir ja alles. In der Sonntagsschule habe ich den gehört, ich habe das Kinderbuch gelesen, in der Jungschar, im Teenkreis, in der Jugend, schon dreimal in der Predigt, kenne ich schon. Vielen Dank. Das mag sein, dass viele von uns diesen Text kennen, aber ich habe eine andere Frage an uns, so eine kleine Umfrage. Wer von uns trinkt gerne Kaffee? Jetzt soll jetzt kein Outing sein, wer sich, ja, man könnte mal, gut, es sind schon, also wirklich gerne nicht, die sich morgens die Kaffeetasse dann runterzwingen, um wach zu werden. Wer hat schon als Kind Kaffee getrunken? Wenige. Wem hat als Kind Kaffee nicht geschmeckt? Wir merken, ja, hier sind einige Parallelen. Hätten wir niemals wieder Kaffee probiert, obwohl wir als Kind schon davon probiert hätten und uns gedacht haben, es hat mir doch damals nicht geschmeckt. Aber hätten wir uns nicht nochmal drauf eingelassen, würden die meisten von uns heute keinen Kaffee trinken. Und ich denke, es ist gut, dass wir dieses, das kenne ich schon, das habe ich schon erlebt, für einen kurzen Moment zur Seite schieben und uns versuchen, neu einzulassen auf diesen Bibeltext, um aus Altbekanntem Neues zu lernen. Liebe Gemeinde, was ist bloß los mit Jesus? Das haben sich die Jünger gefragt. Unsere Geschichte beginnt mit dem Satz: Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern. Und an eben diesem besagten Tag hatte Jesus vom Boot aus zu den Menschen gepredigt. Nun entließen er und seine Jünger die Leute und fuhren weiter an das gegenüberliegende Ufer. Es war also nicht die Idee der Jünger, noch an das gegenüberliegende Ufer überzusetzen, sondern es war Jesu Idee. Sie handelten sozusagen im Auftrag von Jesus. Und dann das. Es kommt ein für den See Genezareth typischer Fallwind auf. In kürzester Zeit verwandelt sich der See in ein tobendes Meer von Wellen. Aber viele der Jünger sind erfahrene Fischer, die solche Stürme gewohnt sind. Sie holen also das Segel ein und warten ab. Einer fragt, wo ist eigentlich der Lehrer? Der schläft hinten im Boot, sagt ein anderer. Es war ein harter Tag für ihn, lass ihn mal schlafen. Nach einiger Zeit werden die Wellen höher und fangen an, in das Boot zu schwappen. Die Jünger reißen sich zusammen, kämpfen gegen den Sturm an. Mit vereinten Kräften schaffen wir das. Jeder holt sich einen Eimer und es geht los. Und der Lehrer? Der schläft immer noch seelenruhig auf dem Sitzkissen im Boot. Kurze Zeit später steht immer mehr Wasser im Boot und selbst die erfahrenen Seeleute bekommen Panik. Wir brauchen jeden Mann, weckt den Lehrer endlich auf, der scheint nicht kapiert zu haben, dass dieser Kahn hier untergeht. Die Jünger rennen hin zu Jesus und sagen, hey Lehrer, kümmert es dich ein Dreck, dass wir hier draußen absaufen? Ran an deinen Eimer und los. Und Jesus? Er springt auf, sagt, wo ist mein Eimer? Wo ist mein Eimer? Das Boot ist ja voller Wasser. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Ich schlafe hier die ganze Zeit. Wo ist mein Eimer? Los, wir müssen... Nein, das macht er nicht. Jesus reagiert ganz anders. Kein Eimer für Jesus. Denn er hatte die Situation nicht verpennt. Sondern er war voller Ruhe. Er war voller Vertrauen in Gott. Trotz des Sturmes. Er hatte die ganze Situation im Blick und unter Kontrolle. Er steht auf und spricht zwei Aufforderungen. Schweig, sei still. Da legt sich der Wind und es wurde ganz still. Der große Wind wird zu einer großen Stille. Stille, die keiner wagt zu durchbrechen. Keiner der Jünger sagt mehr ein Wort. Während die Jünger Jesus eben noch angeklagt haben, schaut Jesus sie jetzt an und fragt sie, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Eben gerade noch wunderten sich die Jünger, was mit Jesus los sei. Aber jetzt fragt Jesus sie, was ist bloß mit euch los? Liebe Gemeinde, irgendwas scheint mit den Jüngern, mit den Nachfolgern Jesu von damals nicht gestimmt zu haben. Was ist bloß mit den Jüngern los? Warum haben sie Jesus so wenig vertraut? Wir können ja probieren, ein paar Gründe dafür zu finden. Vertrauen braucht schließlich Zeit, das wissen wir. Und man muss eine Person schon gut kennen, bevor man ihr vertraut. Vielleicht hatten die Jünger mit Jesus einfach noch nicht viel erlebt. Wenn wir uns allerdings die Kapitel vor unserem Abschnitt angucken, lesen wir Folgendes. Die Jünger waren Zeugen bei einer Dämonenaustreibung. Sie waren Zeugen bei der Heilung von Fieber, bei mehreren Krankenheilungen und Geisteraustreibungen. Sie waren Zeugen bei der Heilung eines Aussätzigen, bei der Heilung eines Gelähmten samt Sündenvergebung, bei der Heilung eines Mannes mit einer abgestorbenen Hand und bei weiteren Heilungen und Befreiungen. Jesus hatte aber nicht nur geheilt, sondern er hatte auch gepredigt. Vielleicht waren sie einfach noch nicht so weit und hatten die Sache noch nicht so richtig verstanden, die Jesus ihnen gesagt hatte. Wir lesen nämlich in Kapitel 4, direkt vor unserer Geschichte, Folgendes. Er hatte ihnen erzählt vom vierfachen Ackerboden und dem Wort Gottes. Das, was Jesus sagte, sollte bei den Jüngern auf guten Boden fallen. Es sollte Vertrauen bewirken. Auch sollte das Verstehen der guten Nachricht als natürliche Folge sichtbar werden, das sogenannte Wort vom Licht. Er hatte ihnen auch erzählt, dass in dem Maße, wie sie dem Wort Gottes vertrauen, ihnen mehr anvertraut wird, das Wort vom rechten Maß. Und er hatte ihnen gesagt, dass Gott aus etwas ganz winzig Kleinem etwas Großes machen kann, das Wort vom Senfkorn. Auch hier steht es schlecht um die Jünger. Jesus hatte viel getan, damit sie ihm vertrauen konnten. Er hatte ihnen viel weitergegeben. Aber einen Rettungsanker habe ich noch für die Jünger. Vielleicht haben sie zwar gehört und gesehen, was Jesus getan hat, aber sie haben es einfach nicht verstanden. Das geht uns ja manchmal auch so. Wenn wir die Bibel lesen, verstehen wir auch nicht immer alles. Gibt es nur leider ein Problem für die Jünger. Und zwar lesen wir direkt vor unserer Geschichte folgenden Satz. Nie sprach er zu ihnen, damit ist die Volksmenge gemeint, ohne Gleichnisse zu gebrauchen. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen alles. Die Jünger haben also alles gehört und sogar noch eine extra Erklärung von Jesus selbst bekommen. Aber damit nicht nur genug. Anstatt einfach nur Angst zu haben auf dem See und Jesus zu bitten, machen die Jünger etwas anderes. Und an dieser Stelle bin ich zutiefst davon überzeugt, dass ich eine ganz tiefgreifende Erkenntnis gehabt habe. Vielleicht kann der Gerd das prüfen. Ich glaube nämlich, dass die Jünger deutsche Gene haben. Warum? Was machen die Jünger? Sie meckern. Die Jünger meckern. Sie beginnen, Jesus Vorwürfe zu machen. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Kümmert es dich einen Dreck, dass wir hier auf dem See ertrinken? Was schwingt da mit? Das schwingt mit. Wir sind doch deinetwegen hier. Du hast uns gesagt, wir sollen rüberfahren. Stattdessen liegst du pennend auf dem Kissen und unser Boot läuft voll. Wir sehen also, die Jünger kommen in dieser Geschichte nicht gut weg. Sie haben viele Wunder miterlebt, waren live bei den Reden Jesu dabei, bekamen eine extra Einführung in die Gleichnisse vom Reich Gottes und anstatt zu vertrauen, meckern sie Jesus nur an. Warum war das so? Wenn ich als theologischer Hobbyarzt eine Diagnose erlauben darf, Dietrich möge mich korrigieren, dann lautet sie Verstopfung. Die Jünger leiden unter andauernder geistlicher Verstopfung. Ich will euch das kurz erklären. Die Jünger haben viel gesehen, sie haben viel gehört, aber es ist alles irgendwo zwischen dem Kopf und dem Herzen stecken geblieben. Irgendwo hier ist alles gelandet. All das, was Jesus gesagt hat, all das, was er ihnen erklärt hat, all das, was sie gesehen haben. Und es ist nicht hier. Es ist nicht in ihr Herz gewandert. Es ist nicht ins Herz gesackt. Es ist irgendwo stecken geblieben. Und es ist nicht ins Herz gesackt, weil dort kein Platz war. In ihrem Herzen stand nämlich noch ein kleiner Satz, der lautet: Ich kann das alleine. Sie hatten zwar erlebt, dass Jesus der Herr über viele Krankheiten gewesen war, aber das waren die Krankheiten der anderen. Sie hatten auch erlebt, dass Jesus der Herr über die bösen Geister war, aber das waren die bösen Geister der anderen. In ihren eigenen Herzen stand immer noch: Ich kann das alleine. Lass den Lehrer ruhig schlafen. Ich kann das selbst. Der kann mir ja viel erzählen, aber mit meinen Problemen, in meinen Stürmen des Lebens, da werde ich doch selbst mit fertig. Liebe Gemeinde, was wäre, wenn jemand mir heute Morgen eine Diagnose stellen müsste? Was wäre, wenn jemand dir heute Morgen eine Diagnose stellen müsste? Am Ende des Textes lesen wir: Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich: Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Diese Frage war für die Jünger damals noch unklar. Erst 4 Kapitel später in Markus 8 wird sie der Jünger Petrus folgendermaßen beantworten: Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Also das Letzte, was wir den Jüngern noch zugutehalten können, ist also, dass sie diese Erkenntnis während des Sturmes noch nicht hatten. Aber uns fehlt diese Erkenntnis nicht. Wir haben diese Erkenntnis schon oft im Glaubensbekenntnis über unsere Lippen gebracht. Wir haben schon mehr Segenskarten gezogen, als wir in unserer Wohnung überhaupt noch aufstellen können. Wir müssten es eigentlich besser wissen. Und es dämmert uns langsam, dass wir mit den Jüngern, um im Bild zu bleiben, im gleichen Boot sitzen. Was ist bloß los mit uns? Warum reagieren wir, wie wir reagieren auf die Stürme in unserem Leben? Was machst du, wenn die Suche nach deinem Partner fürs Leben schwerer ist, als du gedacht hast? Was machst du, wenn du merkst, dass das Zusammenleben mit dem Partner fürs Leben schwerer ist, als du gedacht hast? Was machst du, wenn die Erziehung deiner Kinder dir über den Kopf wächst? Was machst du, wenn du in der Gemeinde keinen Anschluss findest? Was machst du, wenn dir die Arbeitslosigkeit droht? Und was machst du, wenn du vor dem letzten Tor, dem Tod, stehst? Liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen ganz offen reden und ich beziehe mich selber mit ein. Oft ist es bei uns so, dass diese schönen Abendmahlskärtchen, die wir immer ziehen nach dem Abendmahl, auf denen steht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auf denen steht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auf denen steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Im Alltag bleiben sie oft zwischen Ohr, zwischen Augen und Herz stecken. In all diesen Alltagssituationen gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du vertraust dir selbst, ich kann das alleine, dann bekommst du es allerdings irgendwann, früher oder später, mit der Angst zu tun. Oder du sagst, ich kann das nicht alleine und vertraust dich Jesus an. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott dieses Leben konzipiert hat, dass wir es gar nicht alleine schaffen können. Unser Leben ist darauf ausgelegt, dass wir die Hilfe von Gott brauchen. Und es wird uns noch viel deutlicher, wenn wir Christen sind, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Lasst es mich heute Morgen einmal sagen, wir werden kein neues Gemeindehaus bauen aus unserer eigenen Kraft. Wir werden keinen New Challenge durchführen aus unserer eigenen Kraft. Wir werden nicht wachsen als Gemeinde aus eigener Kraft. Und die Frage Jesu, die er seinen Jüngern damals gestellt hat, möchte ich auch heute Morgen stellen. Hast du immer noch kein Vertrauen? Es ist interessant, dass Jesus hier sagt, kein Vertrauen. Nicht nur wenig, sondern kein. Anscheinend scheint es in puncto Vertrauen keine Grauzonen zu geben. Ich will euch das erklären. Stellt euch vor, ein Kind stellt sich auf diesen Stuhl und einer der Elternteile steht davor und sagt, spring. Das Kind hat nur zwei Möglichkeiten. Wenn es springt, sobald es mit dem zweiten Fuß den Stuhl verlässt, sind alle Sicherheiten gekappt. Dann kann es sich nur noch einlassen auf den Gegenüber, das ihn fängt. Oder es springt nicht, dann vertraut es letztendlich nicht dem anderen, sondern es vertraut sich selbst. Ich bleibe lieber hier. Im Vertrauen gibt es keine Grauzone. Es gibt nur, ich vertraue oder ich vertraue nicht. Liebe Gemeinde, in einem vertrauensvollen Herz steht der Satz, ich kann das nicht alleine. Vielleicht denkt der eine oder andere, der hat gut reden. Der ist doch verheiratet und sucht keinen Partner fürs Leben mehr. Der soll erst mal so lange verheiratet sein, wie ich das bin. Dann lernt er mal den Ernst des Lebens kennen. 2 Jahre, was ist das schon? Was erzählt der mir von Vertrauen in Erziehungsproblemen? Der hat noch nicht mal eigene Kinder. Außerdem soll ich vertrauen, wenn ich keinen Anschluss in der Gemeinde gefunden habe. Vielen Dank, er hat welchen. dass er keine Ahnung hat, wie es ist, seinen Job zu verlieren als Student, das ist ja wohl auch klar. Und die Angst vor dem Sterben hat er auch noch nicht, der junge Hüpfer. Und ich muss sagen, ihr habt alle recht. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, in all diesen einzelnen Situationen für euch und für mich Gott zu vertrauen. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber eins weiß ich und einen bin ich mir noch gewisser. Den Satz, nämlich, also ich bin mir gewiss des Satzes, der in einem vertrauensvollen Herzen steht, ich kann das nicht alleine. Und dieser Satz gilt auch für unser Vertrauen. Wir können noch nicht mal alleine vertrauen. Wir müssen es nicht alleine schaffen. Und genau das weiß Jesus. Jesus kennt uns und Jesus weiß, wie schwer es uns fällt, zu vertrauen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Es geht hier Jesus nicht um geliebt oder nicht geliebt. Jesus liebt keinen von uns auch nur einen Deut mehr, wenn wir ihm mehr vertrauen. Jesus liebt uns alle gleich, mit unseren Schwächen. Aber es geht darum, dass Jesus uns etwas anbieten will. Jesus will uns dieses Vertrauen anbieten. Und Jesus möchte, dass wir ein in Gott ruhiges und vertrauensvolles Leben als Christen führen. Auch bei den Jüngern damals hat Jesus nicht gesagt, sorry, ihr habt im Vertrauenstest auf dem See versagt und tschüss. Ganz im Gegenteil, er lässt die Jünger weiter seine Macht erleben. Gott ist ein gebender Gott und trotz geistlicher Verstopfung bei den Jüngern, teilweise diagnostiziert auch hier, gibt Gott trotzdem und er gibt Vertrauensbeweise Loch und Löcher. Wenn wir weiterlesen in den beiden Kapiteln nach unserer Geschichte, dann treibt Jesus weiter viele Dämonen aus. Er heilt eine blutflüssige Frau, er weckt ein Mädchen von den Toten auf, er speist 5000 Männer, zuzüglich Frauen und Kinder, er geht über das Wasser und er heilt viele Kranke. Jesus ist mit uns noch nicht am Ende. Er lässt uns und seine Jünger damals nicht im Stich, sondern er will, dass unser Vertrauen in ihn gefördert wird. Er möchte, dass wir das Ich schaffe das alleine aus unserem Herzen zugunsten des Ich schaffe das nicht alleine streichen können. Und dass wir sagen können, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, den Sohn des lebendigen Gottes. Dich, der nur zwei Aufforderungen spricht und ein ganzes Meer verstummen lässt. Dich, der so viel Vertrauen hat, dass er im Sturm schlafen kann. Dich, der mich liebt, egal wie viel oder wie wenig ich dir vertraue. Ich möchte schließen mit dem Satz, dir fällt es schwer zu vertrauen, sei getrost, du kannst das nicht alleine. Amen.